Ja, zweiter Advent, Sonntag. Und das Thema heute ist Jesus, der Gesalbte des Herrn. Wir haben ja die Serie so jetzt, dass wir immer hinschauen, was Jesus ist, so wie es da hinter mir auch steht, Jesus ist der Gesalbte des Herrn. Und ich habe gedacht, um uns in die Relevanz von dem, in die Bedeutung von dem hineinzubringen, in das hineinzubringen, warum das so wichtig ist, dass er der Gesalbte des Herrn ist, schauen wir einmal ein bisschen auf die Welt um uns herum. Es ist heute so ein schönes Wetter. Es ist wunderschön, dass der Herr die Erde drehen lässt, dass die Sonne scheint, wie der Christoph uns letzte Mal erzählt hat. Wie viel? 400.000 Tonnen? Oder? Es war eine Riesenmenge, was sie jedenfalls Wasserstoff verbrennt in jeder Sekunde. Das alles haltet der Herr. Es ist aber auch so, wenn wir um uns herum schauen, dass wir wirklich viel Leid wahrnehmen. Und gerade in letzter Zeit sind wir als Gemeinde ja durchaus ordentlich da geschüttelt, wenn wir schauen, wie viele Leute krank sind und teilweise wirklich so richtig ganz schwer krank. Und da ist zum einen das persönliche Leiden für die Geschwister, die krank sind, für ihre Ehefrauen, für die Familien. Und wir haben darin eigentlich nur einen Trost, nämlich zu wissen, der Herr hat es in seiner Hand. Egal was es ist, der Herr ist souverän drüber. Er hat einen guten Plan, auch wenn wir den Plan jetzt nicht sehen. Aber das ist ein riesiger Trost, davon wirklich ins Tiefste hinein überzeugt zu sein, zu wissen, das ist die Welt, so ist es, Gott hat es in der Hand. Jetzt gibt es aber echt viele Menschen, die ganz große Überzahl, die das überhaupt nicht glauben, die Gott nicht kennen. Und unser gesellschaftliches System derzeit tut ja alles, damit niemand auf die Idee kommt, es könnte Gott geben. Es wird so richtig verunmöglicht eigentlich. Und vor kurzem habe ich gehört, wie eben Schülerinnen bei diesen Fridays for Future wirklich weinen vor Verzweiflung, weil sie natürlich keine Hoffnung haben. Was ist, wenn man glaubt, dass das alles durch Zufall entstanden ist, nur rein blinder Zufall? Und dann gibt es so ein Problem, dass sozusagen unsere Lebensgrundlage, wie sie es befürchten, komplett weg ist, alles nur mal in Katastrophen zusammenbricht. Sie haben überhaupt keinen Trost. Da ist das Leiden noch einmal unheimlich viel mehr. Und ich denke, es ist gut, wenn wir auch jetzt in der Sekunde dran denken. So viele Leuten geht es so. Sie wissen nicht, dass da ein Gott ist. Sie sind wirklich ohne Hoffnung. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ja, warum ist denn das Leid in der Welt? Wir wissen, es ist, weil der Mensch sich bewusst gegen Gott gestellt hat. Das war nicht irgendwie ein kleines Versehen nur, sondern das war ganz eine bewusste Entscheidung. Die Überzeugung, wenn ich mit dem Teufel bin oder der Schlange da halt, geht's mir besser, weil Gott meint's nicht wirklich gut mit mir. Das Wichtigste will er mir vorenthalten. Und auf Basis dieser Meinung ist eine Entscheidung gefallen, die halt dann wirklich so schreckliche Konsequenzen hat bis heute. Vorher waren wir in die Menschen halt in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Das ist jetzt nicht so. Das hat sehr, sehr viel zu tun mit dem Thema Jesus, der Gesalbte des Herrn. Es dauert nur ein bisschen, ich bin erst bei der Mitte der Einleitung. Aber ich hoffe, dass das beiträgt, dass wir die Wichtigkeit sehen. Wie kann ein gütiger Gott, ein liebender Gott, dieses Leid zulassen? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Und warum wissen wir, dass Gott gütig ist und dass er gut ist? Ich lese da nur eine Stelle einmal vor dazu. Aus 4. Mose 14, 18. Wudi, wenn du bitte einfach weiterschaltest, falls ich nicht dazukomme. Ich sage die Stellen an und du siehst sie, wenn sie die nächste ist. Immer, falls ich es übersehe. 4. Mose 14, 18. Der Herr, also Yahweh, ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Wie geht das zusammen? Wie ist es Gnade Gottes, so viel Leid zuzulassen? Wie ist es Gnade Gottes, der Frau und dem Mann damals, Adam und Eva, das Leben so viel schwerer zu machen? Richtig absichtlich hat er das gemacht, als es war, wo sie im Paradies in der Gemeinschaft mit ihm waren. Worin sehen wir da Gnade, Liebe, Treue? Ich glaube, das ist echt wichtig und es hat zu tun mit dem Gesalbten. Es ist die Gnade Gottes im Gericht. Es ist die Chance, die er auftut für Menschen, die Chancen komplett verwirkt haben. Er hat ihnen angekündigt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. An dem Tag. Das ist auch ganz genau so eingetreten. Die Menschen sind, wo sie sich da bewusst gegen Gott entschieden haben und das durch die Tat unterschrieben haben, den genauen Zeitpunkt wollen wir uns nicht festlegen, haben sie die Verbindung mit Gott verloren. Das, was das Leben in Fülle ist, diese Verbindung ist gekappt worden, abgeschnitten. Adam und Eva sind sowas geworden wie Schnittblumen. Wenn die Blumen an der Wurzel oder an der Knolle oder was dran sind, wachsen sie schön, ist Leben in ihnen. Werden sie abgeschnitten, schaut es noch ziemlich ähnlich aus. Eine Zeit lang. Aber es ist eines schon ganz sicher, das wird nur eine begrenzte Zeit gehen. Es ist das Leben weg, der Fluss des Lebens weg. Das hat Gott eintreten lassen. Und wo ist die Gnade? Die Gnade besteht darin, dass er die Chance schafft, von sich aus, dass sie wieder ewiges Leben bekommen können. Darin besteht zunächst einmal die unfassbare Gnade, dass Gott nicht sagt, ihr habt es wollen, jetzt habt es, sondern dass er sagt, ihr habt noch eine Chance. Und damit wir diese Chance ergreifen, bin ich überzeugt, brauchen wir das Leiden. Weil wenn es uns komplett gut geht und wir wie im Paradies leben, dann glauben wir es Gott ja nicht einmal, dass es ein richtiges Problem ist. Und wenn es ein Problem ist, wir kommen ganz gut ohne ihn auch aus und würden so existieren in der Trennung von ihm und sind uns nicht klar, was dann aber herauskommt, wenn die Menschen mehr werden, das sehen wir ganz genau, was herauskommt, wenn die Menschen nicht sich nach Gott richten. Es wird immer schlimmer für jeden Einzelnen, auch die äußeren Umstände. Gott schenkt Gnade, indem er Leid zulässt und schickt, damit die Menschen ihr größtes Problem erkennen, die Trennung von ihm. Und die Gefahr, dass diese Trennung nicht behoben wird, während wir leben, ist die größte Gefahr für jeden Menschen überhaupt, solange er noch nicht zu Gott gehört. Wenn er nämlich wirklich für immer von Gott getrennt bleibt, dann wird das, was er bekommen will, er bekommen. Jeder Mensch kriegt im Grunde das, was er will. Wenn er mit Gott sein will, dafür hat Gott diese Chance geschaffen, dass wir mit ihm sein können. Und das hat mit dem Gesalbten zu tun. Aber wer nicht mit ihm sein will, kriegt das, was er dann hat, seinen eigenen Willen. Und wenn ein Haufen Menschen zusammen sind und jeder tut nach dem, was er will, dann sehen wir ganz genau, was rauskommt. Es ist unendliches Leid, was dann rauskommt, weil jeder sucht sich selbst und das dann ordnet es in Krieg und alles aus. Die Menschen um uns herum haben jetzt Angst vor dem Klimawandel. Und es ist, ja, als dass das Klima sich wandelt, ist unbestritten. Es kann auch ein wirkliches Problem werden. Aber eines Tages wird eine noch viel größere Angst kommen. Unendlich viel größere Angst, weil es dann galaktische Katastrophen wird. Dann beschränkt es sich nicht nur sein wird, dann beschränkt es sich nicht nur auf die Erde. Wenn einmal da draußen im Universum irgendwas durcheinander geschüttelt wird, dann, ja, dann ist noch ganz ein anderer Grund zum Fürchten. Und das schaut dann zum Beispiel so aus für uns da auf der Erde, wie es in Offenbarung 6, 15 bis 17 beschrieben ist. Wo die Menschen dann den Gesalbten erkennen werden. Und die, die nicht zu ihm gehören, werden dann folgenden Emotionalzustand haben. Offenbarung 6, 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie, also echt alle, da hilft die ganze Macht nichts mehr, verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Wenn wir die Chance nicht nützen, die Gott herlegt in seiner Gnade, dann gibt es eines Tages ein noch viel, viel größeres Problem als das Leiden jetzt. Und das Leiden soll uns hin helfen, ihn zu erkennen. Ich denke in letzter Zeit immer mehr an die Verwandten, an die Freunde, an die vielen Leute, mit denen ich in der Firma zu tun habe. Das sind echt liebe Leute. Und es geht darum, dass sie erkennen würden, in welcher Gefahr sie schweben. Und es ist immer mehr, auch für mich schwer, das nicht direkt zu sagen. Aber wir haben es versucht, eine Zeit lang. Irgendwann wollen sie es nicht mehr hören, können sie es nicht mehr hören, dann wird man entmutigt, dann denkt man sich, jetzt kann ich nicht schon wieder davon reden, weil sie kloppen nur die Ohren zu. Also wie schaffen wir es, dass wir doch möglichst ihnen vom Herrn erzählen, vom Weg des Lebens, vom Gesalbten, dass sie was hören und annehmen können. Primär ist es eine Sache Gottes, das ist schon klar. Aber wir haben eine Aufgabe drin und ich finde es irgendwie echt schwer, zusammenzusitzen mit Leuten und zu wissen, eigentlich geht es um ganz was anderes. Es geht um das ewige Schicksal, wirklich. Und nichts davon zu sagen. Und dann schildern wir das Evangelium so oft wie ein Sahnehäubchen. Nämlich die Torte ist eigentlich ohne Schlager was obendrauf auch schon richtig gut. Unser Leben ist gut, es geht uns gut. Es soll so immer bleiben. Das ist ja doch auch, selbst wenn man im Leid ist, wünscht man sich irgendwie vielleicht, dass das Leben ja einigermaßen so komfortabel bleibt, wie man es hat. Und dann kommt die Botschaft, die wir bringen, oft so, als wäre es nur eine Verbesserung zu dem, worin die Menschen die jetzt sind in ihrer Situation. Und ja, da denke ich mir halt, ich hoffe, dass der Herr uns schenkt, dass wir ihn verkündigen als den wirklich Wichtigsten. Und da lese ich noch vor Matthäus 7, 13. Geht ein durch die enge Pforte, das ist Wort vom Herrn. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Und in einem anderen Evangelium ist es beschrieben, dass er eben sagt, ringt danach einzugehen. Ja, der Herr hat es uns geschenkt, dass wir nicht an diesen Ort der ewigen Trennung von ihm, in diesen Zustand der ewigen Trennung von ihm kommen müssen. So wie es eigentlich mit Adam und Eva gewesen wäre, wenn er nicht gnädig wäre. Und jetzt ist die Frage, okay, was hat das viele jetzt direkt zu tun mit Jesus als dem Gesalbten? Das hat damit zu tun, wie Gott den Weg geschaffen hat, dass wir ins ewige Leben kommen können, dass er uns neues, ewiges Leben geben kann, uns neu schaffen kann, neu zeugen kann. Wie ist der Weg? Und damit wir diesen Begriff Gesalbter mehr verstehen, schauen wir mal, wie Gott begonnen hat, diesen Weg zu bahnen für das Volk Israel und mit dem Volk Israel. Er hat sich ja das Volk geschaffen, das Volk Israel, damit man an diesem Volk sehen soll können, wie gut er ist, wie gut seine Herrschaft ist, wie auch ein Volk blüht, wenn es sich nach Gottes Ordnungen richtet und ihn mehr sucht als eben zum Beispiel ihren wirtschaftlichen Erfolg oder ihren militärischen. Und Gott hat sich dieses Volk geschaffen, damit sein Wesen der ganzen Welt bekannt gemacht wird und die Menschen dann sehen, oh, das ist gut, das will ich auch. Was ist da dahinter? Das will ich. Und da hat er Menschen verwendet, die dem Volk helfen in ihrer Begegnung mit Gott. So hat er angefangen. Das Ganze waren alles Beispiele für das, was später vollkommen sein wird. Aber schauen wir zum Beispiel 2. Mose 29, 1 an. Da geht es darum, dass Gott zu Mose redet und ihm sagt, dass er Aaron und seine Söhne zu Priestern berufen soll. 2. Mose 29, 1. Und dies ist es, was du mit ihnen tun sollst, sie zu heiligen, das heißt für Gott besonders auszusondern, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und dann gibt es eine genaue Beschreibung, weil das ist nicht einfach irgendwie, wie man Priester sein kann, sondern Gott gibt es ganz genau vor, wie er gekleidet sein muss, wie er gereinigt sein muss, auch in dem Sinn da, in dem Fall, welcher Abstammung er sein muss, ist ganz genau vorgegeben. Und dann, Vers 7, nimm das Salböl, gieße es auf sein Haupt und salbe ihn. Es gibt da ein äußeres Zeichen, das da verwendet wird. Salböl, drüber geschüttet. Und das fließt dann herunter und wie wir es in einem Psalm lesen, fließt es da dann auf den Kragen drauf. Gott beruft einen Priester für das Volk. Wofür? Der Priester darf nach Gottes Ordnung stellvertretend für das Volk zu Gott nahen. Das darf nicht einfach jeder so, wie es ihm vorkommt, weil Gott heilig ist und wenn da ein sündiger Mensch hinkommt, stirbt er. Aber Gott schafft da einen Weg. Er beruft einen Priester und in diesem Priester, in dem der dem für das Volk Gott begegnet, begegnet sozusagen jeder Einzelne aus dem Volk Gott. Der Priester soll sozusagen die Menschen zu Gott bringen. Und die symbolische Handlung, dass Gott diesen Menschen jetzt dazu ausgesondert hat, berufen hat und befähigt hat, diese Handlung ist es mit dem Öl. Dann hat er berufen einen König. Und zwar schauen wir uns da an. David ist ja nicht der erste König, aber es hat mir besser gefallen, diese Stelle zu suchen. 1. Samuel 16, 1. Und Yahweh sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Das heißt, Gott hat jemanden ausgewählt, so wie er den Aaron ausgewählt hat und nicht der Aaron selber gesagt hat, ich bin jetzt Priester. Und das ist dann ja vorgekommen, dass andere Menschen gesagt haben, immer nur der Aaron, wir sind gleich gut. Gott hat sie gerichtet und sie sind ums Leben gekommen. Das heißt, Gott beruft, nicht jeder sich. So beruft er auch da den König. Und so geschieht es auch dann. Der Samuel geht hin, nachdem er noch eben sagt, wie soll ich denn das tun? Der Saul wird mir ja sofort exekutieren. Und Gott schafft da einen Weg. Und in 1. Samuel 16, 12 lesen wir dann die Beschreibung des Geschehens. Da sandte er, also der Isai sandte, hin und ließ ihn holen, nämlich den David, weil vorher waren 7 Söhne, die waren wunderschön groß und stark und alles. Und der Herr hat gesagt, nein, das sind's nicht. Und Yahweh sprach auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist Jahwes geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Gott beruft für das Volk einen König. Was ist seine Aufgabe? Der König soll das Volk so führen, dass sie in Gottes Ordnungen gehen. Und das heißt, wenn da irgendwer jetzt da im Volk anfängt, ganz dagegen zu handeln, ist der König gefragt, da zu schauen, dass das Volk in Ruhe bleiben kann, in Gottes Ordnungen. Und dass sie beschützt sind von den Feinden von außen. Das war ja wirklich schwer da in Israel. So viele Feinde rundherum, alle wollten sie ausrotten. Und das ist Aufgabe des Königs, da das Volk zu einen, damit sie gerichtet gehen können. Das kann nicht der einzelne Mensch für sich machen. Dazu braucht es Leitung. Also Gott beruft, Gott befähigt auch. Und wir sehen da, der Geist des Herrn geriet über David. Das Öl ist auch ein Bild für den Geist. Und wenn Gott so beruft, dann schenkt er den Geist, damit wir befähigt sind, das tun zu können. Aber Gott beruft noch in ein drittes Amt sozusagen, und zwar Propheten. Und da schauen wir uns dieses Beispiel an, den Elisa. Gott spricht zu Elia, 1. Könige 19,16, und Elisa, den Sohn Schafats von Abel Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Das heißt, auch der Prophet wird gesalbt, und salben hat bedeutet Öl drüber schütten. Wofür die Propheten? Gott beruft Propheten, damit sie das Reden Gottes dem Volk übermitteln. Weil die direkte Verbindung zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich ist, in der Weise, wie es heute möglich ist, durch unseren Gesalbten. Gott beruft also die Priester, damit sie das Volk vor Gott bringen, in die Begegnung mit Gott. Er beruft die Propheten, damit sie Gottes Reden zum Volk bringen. Und er beruft die Könige, damit das Volk in Frieden geführt sein kann und geschützt sein kann und in eine Richtung gehen kann. Und die Salbung ist ein Symbol für Berufung durch Gott, für die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist und, das habe ich vorher nicht erwähnt, für die Verleihung von Autorität. Das sind drei wesentliche Merkmale, die durch die Salbung also dann zustande kommen. Berufung durch Gott wird damit gezeigt, Ausrüstung mit dem Heiligen Geist und Verleihung von Autorität. Es kann nicht jeder hergehen und König sein wollen. Das haben wir sehen es ja dann, wo zur Zeit der Richter jeder tut, was ihm richtig vorkommt. Dann sehen wir, das geht dann gleich so weit, dass eine Person zerstückelt wird. Ja. Nämlich tatsächlich ganz richtig physisch. Jetzt war es so, im Volk, manche Könige waren echt in Gottes Ordnungen und haben das Volk gut geführt, aber etliche auch nicht. Ebenso war es bei den Priestern. Wir sehen den Eli, der seine Söhne überhaupt nicht zurechtweist, die haben ein voll korruptes Opfersystem dann, sie haben sich das Beste genommen, seine Söhne vom Eli, sie als Priester. Und Propheten hat es echt viele Falsche gegeben, die nicht von Jahwe berufen waren und dann, ja, den Baal fördern wollten und alles Mögliche getrieben haben. Manche gut, andere schlecht. Im ganzen Alten Testament hindurch sehen wir aber, dass irgendwie hingedeutet wird darauf, dass es so nicht bleiben wird. Und das hat mit unserem Gesalbten zu tun. Wir schauen zum Beispiel, wie Gott durch Nathan zu David redet. In 2. Samuel 7,16. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Das heißt, Gott kündigt da ein Königtum an, das ewig nicht erschüttert werden wird. Weil es erfordert ordentlich Macht, dass sowas passieren kann, dass ein Königreich nicht erschüttert wird. Und das Ganze für ewig. Das heißt, das deutet schon hin drauf, so ganz nur von Menschen kann das nicht sein. Und solche Ankündigungen haben wir viele. Wir sehen das auch zum Beispiel, was das Priestertum betrifft. Gott redet da, also der Psalm ist von den Söhnen Korahs, aber ist durch den Heiligen Geist gegeben. Geschworen hat Jahwe und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Heilige Geist sagt es, der Psalmist schreibt es. Und da wird jemand angesprochen, der dann im Neuen Testament uns klar gezeigt wird, das ist der Herr von David. Geschworen hat der Herr, es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit. Ja, wir sehen auch da, im Hebräerbrief wird das ja dann genau ausgeführt, worin die Eigenartigkeit da besteht, nach der Ordnung Melchisedeks. Weil Melchisedek war lang vor Aaron und war also eine neue Ordnung fürs Priestertum, die Gott da einführt. Und das sehen wir auch für die Propheten. Da spricht Mose zum Volk in 5. Mose 18,15. Einen Propheten wie mich wird dir Jahwe, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Also auf ihn sollt ihr hören. Und das ist in dem Sinn hören und gehorchen. Und der Prophet wird nichts Verkehrts reden. Und Gott macht's klar, dass er selbst als Mensch dieser König sein wird, von dem wir da vorher gehört haben. In Psalm 45, Vers 7, zum Beispiel, ist nur eine Stelle. Psalm 45, Vers 7. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Und später wird klar, dass der vollkommene Priester und der vollkommene Prophet ebenfalls er selbst ist. Und es hat mit Salbung zu tun. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Im Alten Testament sehen wir viele Gesalbte, viele Messias sozusagen. Im Neuen Testament sehen wir dann, dass diese drei Funktionen für das Volk König, Priester, Prophet, dass die zusammengeführt sind auf eine einzige Person, nämlich auf den Gesalbten. Und Gesalbter ist ein Titel. Gesalbter ist nicht ein Name, sondern wir sehen es, der Gesalbte, wo eben diese ganzen Ämter zusammengeführt sind, ist Jesus von Nazareth. In einem Menschen, der gleichzeitig vollkommen Gott ist und vollkommen Mensch, wird zusammengeführt die Salbung aller dieser Aufgaben, die Gott im Volk Israel schon gezeigt hat. Und Gesalbter, das deutsche Wort, ist ganz einfach übersetzt aus dem Hebräischen, ist nichts irgendwie jetzt umgemodelt oder was. Das ist Messias, oder also auf Hebräisch anders ausgesprochen, aber ist egal. Und auf Griechisch heißt es Christus. Das heißt, der Gesalbte ist der Christus, ist der Messias. Und Jesus in Nazareth, seiner Heimatstadt, sagt er das, dass er gesalbt ist. Der Bericht ist in Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und heute haben wir das Thema Jesus, der Gesalbte. Jesus ist der Gesalbte Gottes. Ich glaube, es ist gut, wenn wir die Wortfolge Jesus Christus, dass wir uns das immer mehr bewusst machen, wir hören das ein bisschen, doch so wie bei uns Vorname und Zuname, auch wenn wir es wissen. Aber es ist gut, wenn wir zum Beispiel uns angewöhnen, immer wieder einmal zwischendurch zu sagen, Jesus, der Christus. Er ist der Gesalbte. Und das wird durch Gott angekündigt, durchs ganze Alte Testament durch. Darum wissen wir, dass das, was jetzt im Neuen Testament über ihn gesagt wird, nicht irgendwo jetzt hergeholt ist, nicht aufgepoppt, wie es ja vorkam, dass manche Leute irgendwie sagen, jetzt haben wir einen Propheten. Und dann gibt's eben ein Buch dazu und dann gibt's die Mormonen zum Beispiel, die dann glauben, da ist ein neuer Prophet. Der ist nicht von der Schrift her vorangekündigt und dann ist alles eingetroffen. Wir sehen das beim Herrn, wie er den Emmaus-Jüngern hilft. Der Bericht ist in Lukas 24, 27, wo die komplett niedergeschlagen sind. Und dann erklärt ihnen der Herr von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und wir haben heute ein bisschen was davon angeschaut in dem Psalmen und auch die anderen Salbungen, die wir gesehen haben, das waren schon Bilder, Ankündigungen auf den Gesalbten hin. Es ist gut, wenn wir uns das bewusst machen. Der Herr hat das Ziel, jeden Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Dazu ist er diesen riesen, langen, schweren Weg gegangen. Schon bis jetzt. Weil er hat ja, bevor er die ganze Welt gemacht hat, gewusst, was das werden wird. Und doch hat er es gemacht. Und dafür wollen wir ihn preisen, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, zu ihm zu kommen, indem er uns gezogen hat. Auch diese Berufung kann sich kein Mensch selbst nehmen. Aber wenn wir an unsere Verwandten denken, können wir doch dafür beten. Und die vorletzte Folie jetzt ist, was der Paulus schreibt, da in 1. Timotheus 2,3. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Es gibt nur einen Mittler, den Menschen, Jesus Christus, Gott der Sohn, der Mensch geworden ist, damit die Menschen mit Gott versöhnt werden können wieder und Mensch geblieben ist. Er ist jetzt im Himmel vollkommener Mensch und vollkommener Gott zugleich. Die Salbungen, die wir im Alten Testament angeschaut haben, diese Aufgaben, diese Funktionen waren auch Vermittlerfunktionen. Der Priester bringt das Volk zu Gott. Die Propheten bringen das Wort Gottes zu den Menschen. Und der König regiert, damit Frieden herrschen kann. Das ist in unserem Herrn zusammengefasst, in vollkommener Weise. Er ist der vollkommene Mittler. Ja, und das ewige Schicksal von jedem Menschen aller Zeiten entscheidet sich an Jesus Christus. Damit komme ich jetzt zur letzten Folie. Johannes 21, 30 und 31. Das ist ein sehr komfortabler Vers, sage ich einmal, insofern, als uns der Johannes da genau erklärt, warum das Evangelium geschrieben ist. Der Grund für das Schreiben des Johannesevangeliums, das Ziel des Evangeliums ist es, dass die vielen Zeichen, die Jesus gegeben hat, dass die, wie es da im Vers 31 ist, geschrieben sind, also die geschrieben sind, das sind viel weniger, als Jesus gemacht hat, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Darum geht's. Jesus ist der Gesalbte des Herrn. Das ist leicht hingesagt, irgendwie. Aber es geht darum, dass wir es erfassen als ganze Person, wie wir sind. Jesus ist der Christus Gottes, der Gesalbte, Gott selbst, Mensch geworden und hat sein Leben in den Tod gegeben, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Und dieser Christus, der Gesalbte, ist der, auf den die ganze Bibel hinzielt. Altes und Neues Testament. Darum geht es für jeden Menschen, auch wenn wir an unsere Freunde denken, dass sie Jesus, den Gesalbten, erkennen können, ihm vertrauen, ihm gehorchen. Das ist, was das ewige Leben ist und bringt. Und wenn jemand nicht in dieser Gemeinschaft mit Gott ist, und das ist der einzige Weg, wie wir mit Gott sein können, dann ist er in einem Zustand, den Gott Todsein nennt. Das heißt nicht, dass der Mensch nicht existiert. Jeder Mensch existiert ewig. Aber wer von Gott aus als Tod bezeichnet ist, der ist in einem Zustand nie endenden Schmerzes. Ja, Jesus ist der Weg, den Gott geschaffen hat, damit wir mit ihm in die Gemeinschaft zurückkommen. Und dass er uns das Leben schwerer macht, als was im Paradies war oder gewesen wäre, wenn wir dort gewesen wären, ist, damit wir ihn erkennen, den unseren Herrn als den Gesalbten und nicht in der ewigen Trennung bleiben. Und wenn jemand aus voller Überzeugung, mit vollem Wollen und von ganzem Herzen sagen kann und tut, Jesus, Herr Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus. Danke, dass du meine Sünden auf dich genommen hast und du an meiner Stelle in den Tod gegangen bist und dein Leben als Lösegeld gegeben hast, damit mir meine Sünden nicht mehr angerechnet werden und damit mir dein vollkommenes Leben angerechnet werden kann. Wenn du das von ganzem Herzen sagst und tust, dann darfst du sehr zuversichtlich sein, dass du für immer mit Gott im ewigen Leben bist. Und wenn du aber das nicht so sagen kannst oder in dir da Zweifel sind, dann kümmere dich bitte um diese Sache vor allem anderen. Weil das Leben ist durch die Finsternis so gemacht, dass es ganz viele andere Dinge gibt, die sich als wichtig hereindrängen, sodass wir das nicht behandeln. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du bist der Christus, der Gesalbte, der Gesalbte. Ich preise dich für dein Wort, das du uns aufschreiben hast lassen. Und dass du uns deinen Geist geschenkt hast, dass wir was erfassen können davon. Dass du uns angeredet hast. Ich bitte dich jetzt für unsere Verwandten und Freunde und Bekannten, die dich nicht kennen. Gerade auch im Hinblick auf Weihnachten und Besuche. Schenk du ihnen die Gnade bitte und uns, dass wir mit ihnen in Liebe und Weisheit reden können, was du ermöglichst. Schenk uns bitte, dass wir da nicht feig sind. Amen.